Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Im Sumun Katosho, Fall 169, da handelt es sich um das Ende der Übungszeit. Tosans Ende der Übungszeit. Tosan Ryukai wandte sich an die Versammlung der Mönche und sagte: Der Herbst beginnt und die Übungszeit ist zu Ende. Ihr Mönche könnt nach Osten oder Westen gehen, wie ihr wollt. Aber geht dorthin, wo es keinen Grashalm in 10.000 Meilen gibt. Dann fragte er: Wie gelangt ihr dorthin, wo es keinen Grashalm in 10.000 Meilen gibt? Ein Mönch erzählte Sekiso Kesho davon. Sekiso erwiderte: Warum sagtest du nicht, in dem Augenblick, wo du das Tor hinter dir lässt, gibt es Gras? Später hörte Tosan davon und sagte: Wie viele Menschen gibt es im großen Tang-Kaiserreich, die das gesagt haben könnten? Wir haben jetzt schon einige Tage hier in dieser Sendung gesessen und viele von euch haben dabei diesen Spanplattenfußboden angeschaut. Und nicht wenige von euch haben dann plötzlich in diesen Spänen unglaubliche Gestalten, Bilder gesehen. Ja, also man schaute auf die Späne und mit einmal kommen da Tiere und fremde Wesen raus, Frauen, Männer. Alles Mögliche. Und das Gute ist, dass wir, solange wie wir hier in diesem Raum sind, uns das klar machen können, diese Bilder, die wir da jetzt gerade sehen, so schön sie auch sein mögen oder so grausam, sie stammen aus unserem eigenen Geist. Und das ist die gute Nachricht, ja. Also wir können dafür Verantwortung übernehmen, wir brauchen uns nicht zu sehr zu beunruhigen. Auch wenn diese Bilder manchmal total realistisch sind. Also wir nennen die ja im Zen auch Makyos, also Trugbilder, die plötzlich auftauchen und die mit einmal so eine realitätshafte Erscheinung darstellen, dass wir emotional darauf reagieren und so weiter. Ja. Ich hatte mehrere interessante Makyos. Zum Beispiel hatte ich mal ein Makyo, wo ich mich selber plötzlich in einem goldenen Käfig sah, aus dem ich nicht mehr rauskommen konnte. Ja. Mitten im Raum, da saß ich in diesem Käfig drin. Ja. Ach Gott, oh Gott. Und der hat nicht geklingelt, der Jiki, und gar nichts. Ja. Und noch stärker war mal eine Projektion oder ein Makyo, wo ich den Eindruck hatte, mein Körper stirbt Zelle für Zelle. Es fing an mit den Fußspitzen und dann breitete sich das so aus und dem Sterben, dem Absterben dieses Teils meines Körpers ging noch mal ein Aufglühen der Zellen voraus. Ja, die haben noch mal so richtig abgestrahlt und dann war nichts mehr zu spüren. Und das wanderte so allmählich meinen Körper rauf, aufwärts, aufwärts, ja. Und immer wieder aufglühen und Schluss. Und dann war der restliche Bereich empfindungslos und tot, ja. Und dann ging das immer höher und ich dachte, wenn das jetzt noch bis zu meinem Herzen raufkommt, dann bin ich wahrscheinlich tot, ja. Und gerade als es anfing, hier in meinem Herzen zu kribbeln, hat der Ziggy geklingelt. Oh Gott, da bin ich noch mal entkommen. Ja. Aber es war so dermaßen realistisch für mich, ja, dass ich gedacht habe, es geht an mein Lebensende. Und ich weiß von manchen, die interessante Projektionen haben, wenn sie auf den Fußboden gucken, da erscheint ihnen Shakyamuni ganz persönlich und schaut sie eindringlich an, ja, oder Maria ist da, oder selbst Jesus kann da manchmal aus dem Fußboden hervortreten. Also es sind viele Gestaltungen möglich. Ja, und aber solange wir hier in dem Übungsraum sind, in dem Übungsbereich, haben wir eine gewisse Chance, den illusorischen Charakter dieser Bilder zu erkennen und uns dann davon auch wieder frei zu machen. Aber hier, was der Dongshan, jetzt habe ich hier meine Brille jetzt hingesetzt, die Situation, die Dongshan jetzt hier beschreibt, also Tosan, mit dem Ende der Übungszeit, da ist er sich ja gewiss, wir haben da geübt, wir haben das Erwachen trainiert, wir haben Trugbilder abgelegt und so weiter. Wir sind der Wirklichkeit näher gekommen. Wir haben vor allem in uns selber viele dieser Bilder, mögen es auch Feindbilder gewesen sein, verortet als unsere eigene Zutat zum Leben. Und dann ist die Übungszeit zu Ende und dann geht's raus. Dann sind wir in einem anderen Kontext unterwegs. Und da warnt Tosan und sagt, ihr könnt euch hin bewegen, wohin ihr wollt. Ja? Das ist ja diese Pilgerphase nach den großen Übungszeiten. Ne? Da können die Mönche ja rumreisen, wie sie wollen und pilgern und machen und so. Und er sagt, aber ihr könnt hingehen, wo ihr wollt, aber geht dorthin, wo es keinen Grashalm in 10.000 Meilen gibt. Also wo es weit und breit keine Illusionen mehr gibt. Geht dahin. Ja. Ja, ist ein schöner, frommer Wunsch, ne? Weil, wie nämlich Sekiso da sagt, warum sagst du nicht, vor dem Tor ist doch alles voller Gras. Also, sobald du aus dem Tempeltor rauskommst, bist du wieder umzingelt von Möglichkeiten, dich zu irren, von Illusionen, von Verblendung und so weiter. Ja, und das ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir uns weiterentwickeln. Dass wir diesen Anreizen zu irrtümlichen Vorstellungen über andere Wesen, die Welt und so weiter, dass wir denen auf die Spur kommen, dafür müssen wir sie erstmal erleben. Ja. Und im Japanischen hat man dafür einen Ausdruck. Kuge. Kuge. Ku bedeutet der Himmel, aber auch Grenzenlosigkeit. Ja. Und Ge sind Blumen. Und also Blumen am Himmel oder Blumen an der Grenzenlosigkeit, ja. Und da ist so die Vorstellung, ähnlich wie der Buddha mal sagte, es ist wie ein Mensch, dessen Augen umwölkt sind und der Blumen im Raum sieht. Wenn die Krankheit des umwölkten Blickes geheilt ist, verschwinden die Blumen im Raum. Das ist auch eine frohe Hoffnung des Buddha, ja. Wenn die Krankheit des umwölkten Blickes geheilt ist, also wir können dann oft nicht wirklich klar sehen, sondern wir sehen mit umwölktem Blick. Und es gibt auch so ein, für diese Kuge, diese Bilder am Himmel, gibt es ja auch so eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Man schaut so nach oben und dann sieht man so Schlieren, die so über den Augen so runterlaufen. Oder also die zeichnen Bilder auf den Augen. Aber wir wissen, das ist nur Tränenflüssigkeit in unserem Auge oder irgend sowas oder irgendwelche Schleim oder sowas auf der Augenoberfläche. Aber wir gucken zum Himmel und dann sieht man die da so wie Vögel so oder Blumen halt langschweben. Kuge, illusorische Bilder, obwohl wir in den weiten offenen Himmel schauen, wo nichts als Grenzenlosigkeit präsent ist, sehen wir da plötzlich Bilder. Und so ist es halt mit unserem Leben auch, ja. Wir verlassen die Sendung und es geht schon wieder los mit dem Bildersehen, ja. Besonders intensiv hat sich Jung mit diesem Thema dieser Bilder am Himmel befasst, die er Projektionen nannte. Und in seinem Buch Der Mensch und seine Symbole, da beschreibt er viele Vorgänge von Projektion und so. Interessante Beobachtungen, wie Männer das Weibliche in ihre Umgebung projizieren und dann plötzlich ihre Autos zärtlich verwöhnen mit Seifenschaum und sanften Schwämmen. Aber zu Hause, wo der eigentlich würdige Gegenstand dieser Zärtlichkeit wohnt, der wird gar nicht beachtet. Ja? Eine komische Verschiebung. Ja? Warum so zärtlich mit dem Auto umgehen und mit den eigenen Kindern und zu Hause, da schreit man rum. Ja? Also es ist eine merkwürdige Sache. Ja, ja, und das ist eine Tragik. Ja? Wenn man eigene unbewusste Tendenzen den anderen ansieht, in Anführungszeichen, nennt man das eine Projektion. Projektion, die objektive Sicht auf den anderen Menschen verdunkeln und die Möglichkeit echter menschlicher Beziehung verhindern. Und ich finde das immer tragisch, wenn ich Menschen begegne, die also mit irgendjemand anders gar nichts mehr zu tun haben wollen. Ne? Bloß nicht. Ne? Dann finde ich das Tragische daran, dass man da nicht einfach sagen kann, ey, du guck doch noch mal genau hin, so schlimm ist der doch gar nicht oder die nicht, ja. Das nützt gar nichts. Die bleiben da oft bei ihrem Standpunkt. Ist nichts zu machen, ja. Haben sie sich einmal in ihre Konzeptionswelt eingebaut und da ist es ein fester Bestandteil ihrer inneren Ökonomie. Und dann ist da so schlecht ranzukommen. Ja? Aber Jung sagt, also die Projektion stellt auch den Schatten dar. Ja? Ob der Schatten zum Freund oder Feind wird, hängt von uns selber ab. Das ist die gute Nachricht. Ja? Wir haben Einfluss darauf, ob der Schatten zum Freund oder zum Feind wird. Ja? Wir haben in gewisser Weise die Wahl. Natürlich nicht in dem Sinne, dass wir das mal ebenso wählen können, sondern es braucht einer gewissen Bearbeitung. Ja? Das ist nicht zu umgehen. Und Jung, der hat ja so ein Modell der Individuation entwickelt. Ja, wir kommen als Menschen in einem ungeteilten Universum an und in Geborgenheit und Wärme und so. Und nach kurzer Zeit beginnt aber ein Prozess des Differenzierens. Also als von unserer sozialen Umwelt werden wir trainiert zu unterscheiden. Gut, böse und so weiter. Und wir teilen dann ein, was wir an Eindrücken haben, unsere Wahrnehmung und so weiter. Und wir lernen auch durch Aktionen unserer Umwelt, dass bestimmte Seiten von uns nicht willkommen sind und andere willkommen. Ja. Also, ich habe immer das Modell des kleinen Fritz, das stammt noch aus der Zeit, wo es keine schnurlosen Telefone gab. Ja. Der saß so als 2,5-Jähriger oder sowas in der Küche. Seine Mutter war gerade dabei, einige Arbeiten in der Küche zu verrichten. Und der Kleine war da so auf dem Fußboden, ja, und da klingelt im Wohnzimmer das Telefon. Und die Mama, die geht da rein ins Telefon. Und ihre beste Freundin ist am anderen Ende. Und die sagt, also du kannst dir gar nicht vorstellen, was mein Mann, der hat da jetzt irgendeine aufgetan und dann ist er so am Wochenende immer unterwegs und angeblich arbeitet er. Eine furchtbare Geschichte wird da erzählt. Und der kleine Fritz, der ist da so alleine in der Küche. Ne? Und natürlicherweise geht er auf Entdeckungsreise. Und es ist das erste Mal, dass es ihm gelingt, sich aufzurichten. Bisher musste er immer da sitzen und so. Aber jetzt kann er sich mal aufrichten. Da kommt er so an die Schubladen ran und gelingt ihm sogar, so eine Schublade aufzumachen. Und in der Schublade sieht er unglaublich interessante, bunte Teile, ja. Und er ist fasziniert und nimmt einen Teil nach dem anderen raus und dann lässt es so auf den Küchenfußboden, der ist gefliest, ja, lässt es so fallen und dann passiert noch ein Wunder, diese bunten Teile zerspringen in ganz viele neue bunte Teile und er kann es gar nicht abwarten, noch ein buntes Teil und noch ein buntes Teil fallen zu lassen. Und er ahnt natürlich nicht, dass es sich um das von der Urgroßmutter ererbte Mokka-Porzellanservice handelt. Ja. Und irgendwann, da er ja so ruhig ist, konnte die Mama da in aller Ruhe telefonieren und der Freundin zuhören und sich aufregen und abregen und alles Mögliche. Und dann kommt sie in die Küche zurück und dann schreit sie. Ah! Als diese ganzen Porzellansplitter da sitzt. Und dann geht sie zu ihrem Fritz hin und sagt, böses Patschehändchen. Und dann zeigt sie da auf diese Splitter, ja. Böses Patschehändchen. Und was passiert in Fritz? Fritz, der gerade noch seiner Kreativität, der mit großer Lust gefolgt war, der lernt, das war verkehrt. Also so geht es nicht. Und so wie es dem kleinen Fritz, der in der Küche geht, so ist es uns allen ergangen. Es waren nicht immer die Patschehändchen, die geschlagen wurden. Es gab auch andere Körperteile, aber es gab auch geistige Schläge und lauter Kurskorrekturen in unserem Leben. Und das Ergebnis dieses Sozialisationsprozesses in der Phase der Differenzierung, wie Jung diese Phase nennt, das ist dann, dass wir lauter Anteile, mit denen wir einigermaßen Erfolg haben, die legen wir in einem so einem äußeren Reifen unserer Persönlichkeit ab. Ja. Jung nannte das die Persona. Also Persona ist so eine Art Amtshaltung, aber ich nenne das einfach mal die Schokoladenseite. Ja. Also wir wissen dann ziemlich genau, mit welchen Äußerungen und Eigenschaften wir uns im sozialen Kontext gut bewegen können und erfolgreich bewegen können. Ja, und wir wissen auch, was man vermeiden muss, damit man nicht aneckt. Ja, und dieses die Schokoladenseite, die hilft uns dann im sozialen Kontakt, ja. Mein Bruder ist zum Beispiel ein hervorragender Geschichtenerzähler. Also, ihr seht hier meine Projektion schon lebhaft am Werke. Er hat wirklich eine große Gabe, Geschichten so zu erzählen, dass man ihm fasziniert zuhört, ja. Jetzt ist er älter geworden und da habe ich bemerkt, dass er dieselben Geschichten oft mehrfach erzählt. Also an 3 Tagen 3-mal dieselbe Geschichte oder so ist keine Seltenheit. Und ich weiß dann nicht, wie ich mich bemerkbar machen soll, um zu sagen, Bruder Herz, das hast du mir gestern eigentlich schon erzählt, also wollen wir mal über was anderes reden? Weil ich weiß, er blüht darin auf. Ja? Und das macht es mir schwer, da zu sagen, stopp mal. Naja, und so geht es uns nicht nur mit unseren Geschwistern, sondern auch mit anderen Wesen. Aber was daran das Schwierige ist, dass ja gleichzeitig ein eigener Schattenanteil von mir auch berührt wird. Ja, also mein innerer Geschichtenerzähler, der will eigentlich auch was sagen. Oder eine komplizierte Mixtur, die da angesprochen wird. Und wo ich denke, wie kann ich offen und ehrlich das sagen, was ich jetzt im Augenblick fühle, ohne verletzend zu klingen? Ja? Das finde ich herausfordernd. Naja, auf jeden Fall, wie wir bei dem kleinen Fritz ja gesehen haben, werden große Teile unseres Potenzials in eine andere Schicht abgedrängt, nämlich die da drunter ist. Jung spricht da vom Schatten. Und in diesem Schattenbereich, da sind die Kreativität, die Lebensfreude, weiß der Teufel, viele, viele Ausdrücke von Lebendigkeit von uns, die unwillkommen waren, die sind da abgedrängt worden, und zwar so richtig hinter so ein dickes Pflaster oder sowas, wo sie nicht einfach so rauskommen können, ja, und wo gleichzeitig eine Narbe sich gebildet hat unter diesem Pflaster, ja, die sogenannten Knöpfchen, ja, komme ich noch drauf. Kurz und gut, das ist tragisch, weil wir dadurch so eine gespaltene Persönlichkeit sind, ja. Da ist unser Schatten, den können wir nicht mehr ausleben, nicht mehr anschauen. Und da ist unsere Schokoladenseite, gut, damit sind wir einigermaßen erfolgreich. Und Jung sagt, wir kommen nicht weiter, wenn wir den Schatten nicht anschauen. Der Schatten muss befreit werden. Und die Schattenanteile zu befreien, ist mit innerer Arbeit verbunden. Das Wichtigste ist, das Vorhandensein von Schatten überhaupt erstmal zu akzeptieren. Ja. Nehmen wir mal Donald Trump, bei dem kann man sehen, dass er eine Lebenstechnik entwickelt hat, die das Akzeptieren von Schatten von A bis Z vermeidet. Ja. Da ist eigentlich nur Schokolade bei dem. Ja. Und er würde am liebsten, dass er als fünfter Präsident in Stein, da in diesem Tal, wo die anderen Präsidenten schon aus den Bergmassiven herausgehauen wurden, dass er da jetzt auch, möglichst mit der blonden Locke, kann man ja so ein bisschen nachhelfen, verewigt wird. Seine ganz bescheidene Idee, ja, also. Gut. Solche Menschen, die wenig Zugang zu ihrem Schatten haben, die können einem auf die Nerven gehen, ja. Und wir natürlich auch mit unserem Schatten. Glaub bloß nicht, dass wir den anderen nicht auch auf die Nerven gehen, wenn wir unsere Schattenanteile nicht wirklich wahrhaftig anschauen können, ja? Wenn das irgendwie so hintenrum rauskommen muss. Und deshalb sagt Jung, es geht darum, den Schatten zu akzeptieren. Und Jung sagt auch, was dabei eine Magie ist, die zur Anwendung kommt. Das ist nämlich das Beziehungsleben. Weil in Beziehung etwas ganz Interessantes passiert. Wenn jemand meine Schattenanteile in seiner Schokoladenseite hat und die einfach so lebt, dann hat das für mich eine magische Anziehung. Solche Leute, die sind irgendwo eindrucksvoll und die paktieren da mit einer Seite meines Schattens. Die möchte ich gerne, ich will die gar nicht sehen, aber sie kommt zum Vorschein. Weil nämlich meine Schokoladenseite und seine Schokoladenseite waren vielleicht so der Honeymoon-Aspekt unseres Zusammenseins. Aber nach einer gewissen Zeit raspelt sich so die Schokolade des einen durch die Schokolade des anderen durch, ja. Und was kommt zum Vorschein? Da sind diese Knöpfchen, auf denen ja diese Pflaster sind. Und unversehens, ganz unschuldig, haben wir mal so ein Knöpfchen gedrückt und bei unserem Partner geht die Post ab, ja. Und wir lachen darüber und weinen darüber und sind erschrocken davon und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja? Und zum Glück ist man ja längere Zeit zusammen, sodass da genügend Gelegenheit besteht, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und aus dem Effektivitätskoma ausgetreten sind, dem wir normalerweise in der Welt unterwegs sind. Wenn wir uns das leisten können, dann können wir uns das zusammen anschauen. was geht da eigentlich ab? Bei dir, bei mir und so. Es ist eine erschreckende Wohltat, wenn uns das gelingt. Erschreckend, weil es nicht so gleich unsere allererste Liebe ist, sich damit zu beschäftigen. Aber weil wir merken, es lohnt sich, den Raum dafür zur Verfügung zu stellen. Ja, und wenn es also gelingt, diesen Schattenanteil, den wir alle haben, sichtbar zu machen, dann kommt ein wichtiger Schritt, dass wir den Schatten akzeptieren als zu uns gehörig. Ja, irgendwie haben viele von uns es geschafft, mit den Schattenseiten, die sie begleiten, Frieden zu machen. Ja. Ist einfach so, ich bin kein guter Turner oder was weiß ich. Ja. Seilspringen ist für andere da und so weiter. So, jedenfalls so gewisse Defizite, die wir an uns festgestellt haben, die nehmen wir nicht mehr als Defizite wahr, sondern als Bestandteile unseres So-Seins. Und dann kriegen wir damit Frieden. Ja. Stand im Herzen. Ja, was soll ich sagen? Ist jetzt mal da, ja. Der Schatten ist, mein Herz pumpt nicht so doll wie euers. Und wenn ihr da im Kinn hin hier die Runde macht und Andreas das vergisst, dass ich da so ein Stand habe, solange ich da noch in der Schlange bin, dann rennt er los und ich da komm kaum hinterher. Ja. Ja, ich muss mich damit anfreunden, dass das so ist. Ja. Das ist nun mal eine Einschränkung, die ich habe. Ja. Gut. Und so können wir alle auf etwas zurückblicken, das uns herausfordert, das anzunehmen. Ja. Also allein der Herzinfarkt war ja für mich ein Glockenschlag Nummer eins des Universums. Ja. Erst hat er mich kurz vor die Tore des Nirvana geführt. Dann hat mich der Notarzt dermaßen angeschrien, dass ich nichts anderes machen konnte, als wieder zurückzukommen in mein Bewusstsein. Und dann haben die mich da behandelt in der Notfallklinik, ja, und okay, und dann habe ich da einen Stent gekriegt und dann, ach, 1000 Medikamente und dann noch eine Lungenentzündung. Lauter Sachen, und dabei war ich eigentlich vorher topfit gewesen. Ich habe noch anderthalb Jahre lang im Sommer und Winter im kalten See gebadet und so, fühlte mich da immer enorm gefeit, ja, und dann sowas. Und dann damit seinen Frieden zu machen, dass man jetzt wahnsinnig eingeschränkt ist, ja. Keine drei Treppen kann man aufwärts steigen am Anfang. Und dann hangelt man sich da so hoch und so und fragt sich, was soll das für ein Leben sein, ja. Und ja, das Heilsame liegt im Akzeptieren, weil es uns eine Lebensweise eröffnet, diesen Schattenanteil zu integrieren. Ja? Und integrieren bedeutet, dass wir von dem Potenzial, was gleichzeitig auch darin liegt, wieder aktiven Gebrauch machen können. Ja? Bestimmte Lebensäußerungen haben wir zurückgezogen. Vielleicht hat man uns gesagt, wie mein Freund Bernd, der, als er noch zur Schule ging, da hat der Musiklehrer immer gesagt, wenn die Klasse da so ein Chorlied gesungen hat und so, da hat er gesagt, du Bernd, bleib du mal ganz ruhig. Dann klingt das hier viel besser, ja. Also der hatte so eine Brummelstimme und das war für ihn traurig, ja, dass er mit seiner Stimme nicht akzeptiert wurde. Er durfte die Lieder nicht mitsingen, die die da in der Klasse gesungen haben. Und ja, das sind so die Wunden, die wir haben, wenn wir das dann in den Schatten packen, dass wir ja eben nicht singen können und so. Und hier im Lebensgarten, da gab es eine lange Zeit jeden Morgen eine Stunde singen in der Kapelle. Da durfte jeder kommen, auch die Brummeligen. Und jeder durfte mit der Stimme, so wie sie ihm gegeben war und wie sie sich im Augenblick darstellte, konnte der mitsingen. Wurden Mantren gesungen und Taizé-Lieder und so. Und viele Kursteilnehmer von mir haben da berichtet, was für ein tolles Erlebnis das für sie war, wieder zu ihrer Stimme Kontakt aufzunehmen. Ja? Ein lebendiges Potenzial, was weggestoßen war, was brach, lag plötzlich, durften sie damit wieder in Kontakt sein. Und es wurde akzeptiert, ja. Und so konnten sie es integrieren. Das heißt, sie konnten, wenn wir dann getanzt haben, was wir auch getan haben in den Seminaren, Kreistänze, dann habe ich diese Menschen oft so mitsummen oder singen gehört, die Melodie des Tanzes. Die waren wie befreit davon, ja. Ja, und wenn wir das eben integrieren können, diese Schattenanteile, dann können wir auch unser Potenzial wieder vollständig manifestieren. Dann können wir auf alle unsere Fähigkeiten zurückgreifen und können wieder im Leben stehen mit allem, was uns ausmacht. Und in meinen Kursen habe ich oft eine Übung gemacht, die nennt sich der Lieblingsfeind. Dann habe ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, sie sollten sich bitte auf ihre innere Bühne ihren Lieblingsfeind rufen. Ja, das dürfte nicht irgendwie so ein äußerer Feind sein, à la Trump oder so, mit denen fast alle befeindet sind. Nee, es sollte der ganz persönliche Lieblingsfeind sein. Ja. Und die Aufgabe war, 4 bedenkliche Qualitäten oder negative Seiten von diesem Lieblingsfeind aufzuschreiben. Ja. Das war die erste Übung. Und zwar mindestens 4. Und das fiel den meisten nicht schwer. Die haben gesagt, dürfen wir auch 10 schreiben oder 5? Ja, bitte. Alles runter und raus. Ja. Und dann geht die Übung so weiter, dass man sagt, naja, er hat ja bestimmt auch irgendwelche annehmbaren, positiven Seiten. Ja? Ah, muss das sein? Ja, bitte auch mindestens 4 aufschreiben. Ja? Und dann hatten die Leute manchmal keine Idee, was sie da schreiben können. Da habe ich gesagt, du, der hat doch einen Hund. Da kannst du doch schreiben, er ist hundelieb. Das ist doch eine positive Qualität. Ja? Himmler, der war ein großer Hundefreund. Ja? Und Verbrecher ohne Ende. Also sowas muss es doch auch bei deinem Feind geben. Ja? Und dann sind so nach und nach die verschiedenen auch positiv zu vermerkenden Qualitäten da aufgeführt worden. Und dann haben sie die Zettel ausgefüllt mit diesen Plus-Minus-Seiten. Dann habe ich gesagt, jetzt steckt mal die Zettel erstmal hier zur Seite unter eure Matte. Ich will jetzt noch ein bisschen was zum Thema Projektion sagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also Jung ist der Meinung, dass das, was wir bei anderen an negativen Seiten feststellen, dass wir das auch selber haben. Und nicht in derselben Situation, nicht im selben Kontext, aber tendenziell haben wir diese Einschränkungen, Blödheiten auch selber an uns. Und dann habe ich gesagt, das ist die eine Sache. Und dann gibt es Sachen an unseren Feinden, die uns so fremd sind, dass wir die auf keinen Fall zu uns nehmen können als zu uns Gehörige. Nein, das sind, ja. Und dann habe ich darüber gesprochen, dass im sozialen Leben das so funktioniert, da das Universum ja alle Seiten der Menschen enthält, da muss das ja auch in meinem Universum irgendwo vorkommen. Und in meinem Universum kommt das vor, indem andere das machen. Die Zeitungen haben da eine große Strategie entwickelt. Irgendwie Vergewaltigungen wurden immer auf der dritten Seite links oben beschrieben, ja, solche Art von Vorfällen. Und da konnte man also schon beim Frühstückstisch mit sicherem Griff die politische Lage überschlagen und dann sich ereifern über die Missetäter, die dies und jenes tun. Ja? Ah. So, und dann habe ich gesagt, so, jetzt holt mal eure Zettel raus. Jetzt machen wir mal den Jungschen Test. Also, ihr schreibt jetzt mal euren Namen da oben drüber, über diese beiden Listen. Und dann guckt ihr mal, was kommt euch daran bei euch selber bekannt vor und was gehört auf keinen Fall zu euch. Und das, was auf keinen Fall zu euch, das kringelt ihr ein und die anderen Sachen hakt ihr ab. Ja? Ist ja mehr oder weniger plausibel, dass ihr euch damit noch auseinandersetzen wollt. Naja, und dann kamen halt diese eingekringelten da. Und dann die Theorie, ja, also das Eingekringelte, das können wir in unserem Universum nicht leben, das delegieren wir. Diese Seiten, das sollen andere für uns leben, nicht wir selber, ja. So die maximalen Bosheiten und so. Und ich hatte dann einen Teilnehmer mal bei dieser Übung und der hatte eingekreist. Achso, mein Vorschlag war, den Eingekringelten widmen wir uns noch und gucken mal, ob wir da nicht auch eine Verbindung herstellen können. Und dieser Teilnehmer, der hatte eingekringelt, heuchlerisch und betrügerisch bei seinem Lieblingsfeind. Und da habe ich gesagt, ja und wieso kannst du es in deinem Leben nicht verorten? Da sagte er, du, ich komme aus einer westfälischen Adelsfamilie, da ist seit 400 Jahren so ein Charakterzug nicht mehr aufgetreten. Ja. Da habe ich gesagt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Da hat er gesagt, ich bin Bewährungshelfer. Ich sage, das ist ja interessant. 8 Stunden am Tag, nur Heuchler und Betrüger, ja. Mit denen hast du es ständig zu tun. Die willst du da in Wohngruppen unterbringen oder setzt dich mit denen auseinander. 8 Stunden Heuchelei und Betrug. Das hast du in deinem Leben gerufen. Also, dann versuch's doch mal zu dir zu nehmen, ja. Du lebst ja ständig damit in Kontakt. Kannst ja vielleicht tatsächlich die inneren Anteile in dir lokalisieren, die dir das Leben auf diese Weise so nahe bringen. Kurz und gut, wir haben dann meistens die Runde beschlossen, dadurch, dass wir eine Bekenntnisrunde gemacht haben, wo jeder nochmal die eingekringelten Qualitäten zu sich genommen hat und gesagt hat, ich bin so einer. Alle mussten natürlich lachen, ja, weil da diese braven Menschen plötzlich sich da geoutet haben als Intrigante, Schweine und sowas alles, ja. Die lügen und hinterm Rücken reden und manipulieren und all sowas. Ja, das kam alles zutage und hat uns irgendwie geholfen, mit diesen Schattenanteilen auf irgendeine Weise so umzugehen, dass wir sie nicht mehr weiter übersehen mussten, ja. Und das wünsche ich mir halt auch, wenn wir jetzt aus der Tempeltür treten. Das war ja die Sache, die den Tosan da bewegt hat, ja. Geht 1000 Meilen ohne eine Illusion, ohne eine Projektion, ohne ein Irrtum. Nehmt die Frucht der Übung mit, dass ihr klarschauend geworden seid und dass ihr von solchen Kugel, Blumen am Himmel nicht mehr verwirrt werdet. Ja, und Sekiso hat gesagt, naja, am Tor geht's schon los. Ja. Hat sich doch der Erste schon eine Zigarette angezündet und so. Was soll das? Ja. Okay, gut, und trotzdem finde ich, dass es sich lohnt, mit unserem eigenen Schatten sich auseinanderzusetzen. Und wir sind eben letztlich die Einzigen, die dazu Zugang haben. Ja, andere, die können uns dann sagen, du, da, geh mal zu dem und dem Arzt. ja, wenn wir nicht wollen, dann nützt uns das gar nichts. Wir sind die Adressaten und wir sind auch die Liebhaber unserer Schatten. Wenn wir die nicht umarmen können, dann kann das niemand. Und dann müssen wir sie ständig anderen anhängen. Oh, blöd. Also ich empfehle Schattenarbeit. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.